Und man muss eben auch schauen, dass Religiosität sich in Richtung einer Spiritualität vielleicht etwas freier von irgendwelchen Glaubenssätzen entwickelt. Das, was man vielleicht in der Wissenschaft die substanzielle Religiosität nimmt. Also, dass ich nicht nur glaube, sondern ich an etwas ganz, ganz Bestimmtes glaube. Das ist natürlich fluide geworden. Und Pilgern passt hinein.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Von Traditionsabbruch keine Spur. Der Liturgiewissenschaftler Stefan Wahle über das Pilgern und Wallfahren. Hallo, ihr seid goldrichtig im Podcast der Herder-Korrespondenz und der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Ihr seid bei Mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinze und heute dreht sich's hier bei uns ums Pilgern. Pilgern boomt. Und das gilt nicht nur fürs 21. Jahrhundert. Pilgerfahrten und Wallfahrten gibt es im Christentum schon seit den ersten Jahrhunderten. Im Mittelalter gab es eine Hochphase, aber auch Reformation und Aufklärung konnten diese Form religiöser Praxis nicht bremsen. Die Motive, um zu pilgern, sind allerdings vielfältiger geworden. Was treibt Menschen heute an, auf Pilgerfahrt zu gehen? Darüber hat mein Kollege Stefan Ort von der Herder-Korrespondenz mit dem Theologen Stefan Wahle gesprochen. Der Professor für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät in Paderborn betont einerseits, dass Pilgern wie Gottesdienst sein kann, durchaus auch kirchlich reglementiert. Aber während es am Beginn des Christentums als Pilgerreligion vor allem um das Ziel ging, steht heute der Weg im Vordergrund. Was mitten im Trubel auf dem Jakobsweg christlich ist, auch darum geht's in dieser Podcast-Folge. Stefan Wahle über Pilgern und Wallfahrten. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Professor Wahle, Pilgern boomt. Man kann beim Christentum sicher mancherlei an Traditionsabbruch beobachten. Für Pilgern und Wallfahren gilt das so nicht ohne weiteres. Warum ist das so?
Pilgern ist in der Tat ein Phänomen, das herausfordert, das fasziniert, das vielleicht auch auf so viele Art und Weise auch in die heutige Zeit transponiert werden kann. Also aus welcher Motivation mache ich mich auf bis ans Ende der Welt in eine Ungewissheit, religiös, spirituell, aufgrund einer Krisenerfahrung, aufgrund eines Übergangs im Leben, aus religiösen oder liturgischen Gründen ganz dezidiert, aber auch aus freier Sinnsuche heraus, vielleicht sogar gar nicht aus einer christlichen Motivation heraus. Deshalb glaube ich, ist das so ein Phänomen, was irgendwie auch in unsere plurale Zeit hineinpasst.
Und was sind im Christentum die Hintergründe für das Pilgern? Wie kommt's zum Pilgern? Was ist das überhaupt, christlich gesehen?
Ich würde erstmal betonen, am Anfang steht nicht der Weg, sondern das Ziel. Also man macht sich auf und möchte ein bestimmtes Ziel erreichen, also ein Andachtsbild, ein heiliger Ort, eine heilige Stätte. Und spätestens so ab dem 4. Jahrhundert kann man das nachweisen, als dann etwa in Jerusalem große Kirchen gebaut werden an den Stätten des Lebens von Jesus Christus. Und dann also auch Pilgerströme einsetzen von Spanien, von anderen Teilen Europas hin nach Rom. Aber nicht nur Rom oder Jerusalem oder Bethlehem. Viele andere Orte entstehen dann bis hinein in ein großes Netzwerk im Mittelalter. Das Wallfahrtswesen ist sehr stark auch durch die Reliquienentwicklung dann mitgefördert worden. Das Christentum kennt zwar dezidiert keinen heiligen Ort, so wie den Jerusalemer Tempel, wo man sagt, da ist Gott anwesend. Aber durch diese Sakralisierung des Raumes, würde ich das mal nennen, ist dann doch eine Sakraltopographie entstanden. Und durch den Austausch auch von Reliquien möchte man sich des Heils vergewissern. Und so kommt es zu einem großen Netzwerk an Pilgerorten im christlichen Abendland.
Ja, Sie haben für unser Themenheft der Herder-Korrespondenz, Sie sind dann mal weg von Pilgern und Wallfahrern, ja einen Beitrag beigestellt. Da sprechen Sie dezidiert davon, dass das Christentum eine Pilgerreligion sei. Gilt das jetzt vor allen Dingen für das Mittelalter oder ganz grundsätzlich?
Also im Mittelalter ist das in der Tat ausgeprägt worden und die Reformation konnte das ein bisschen aufhalten, aber nicht stoppen. Vor allem dann auch in der Barockzeit wurde das Pilgern auch fast sogar zu einem Markenzeichen katholischer Identität, das Wallfahren und auch all das, was damit verbunden ist, etwa eine Votivgabe darzubringen am Wallfahrtsort oder Ablässe zu erwerben oder auch Bußübungen zu praktizieren. Also in der Richtung, in der Domination des Christentums ist es in der Tat zu einem Markenzeichen geworden.
Und hat sich das in der Neuzeit dann mit der Aufklärung verloren?
Es gab in der Aufklärung massive Anfragen daran. Also wenn ich etwa an einen Josef II. Denken würde, dem war das alles ein bisschen zu viel. Da ist auch sehr viel an Volksbrauchtum, so möchte ich es mal nennen, angefragt worden. Da war so die Nützlichkeit, die Sittlichkeit, auch die Verständlichkeit von Liturgie ganz, ganz wesentlich. Und all das, was vielleicht auch ein bisschen den Eindruck hatte, das ist was Veräußerlichtes, das brauchen wir nicht, auch nicht unbedingt so viel Körperliches. Also auch der Intellekt wurde etwas stärker betont. Deshalb gab es auch teilweise einen Abbruch. Aber man merkt, dass Volk, die Menschen wollten sich das nicht ganz nehmen lassen, sodass es auch nicht ganz weg war, sondern relativ schnell auch wiedergekommen ist im Laufe des langen 19. Jahrhunderts und aus anderen Motivationen dann auch in jüngerer Zeit.
Jetzt heißt es, selbst im Direktorium über die Volksfrömmigkeit und die Liturgie aus dem Jahr 2001, eine Wallfahrt ist wesentlich gottesdienstliches Tun. Inwiefern ist Wallfahren Gottesdienst?
Wallfahrten ist nie allein nur das individuelle Unterwegssein, das Wandern oder nur etwas, wo man den einen Ort verlässt, um an einem anderen Ort anzukommen. Es gibt immer Rituale, die damit verbunden sind. Das fängt schon mit dem Pilgersegen an, den man erhält, auch in den heutigen liturgischen Büchern, im Benediktionale, aber auch im Gotteslob, im Gesangbuch gibt es ein Gebet, den Reise- oder Pilgersegen, der schon deutlich macht, dass man nicht alleine, sondern im Grunde genommen mit den Großen, auch Heiligen unterwegs ist, wenn man auf eine Pilgerreise geht. Es gibt Zeichen, das Pilgerabzeichen, es gibt den Pilgerstab in früheren Zeiten, was die Requisiten des Pilgerns schlechthin waren und auch auf dem Weg. Man hält zwischendurch an einem Heiligtum, an einem Kreuz, an einer besonderen Wallfahrtsstätte, die quasi auch zwischendurch noch aufgesucht wird. Man betet dort, man feiert Gottesdienst, vielleicht sogar die Eucharistiefeier jeden Tag, sodass es eine Großform ist von Liturgien. Und natürlich dann, wenn man ankommt am Ziel, da kehrt man nicht sofort um, sondern da gibt es die Pilgermesse, da gibt es vielleicht eine Lichterprozession am Abend, unterschiedliche Dinge. Und man berührt natürlich dann auch zum Beispiel den heiligen Jakobus, die große Statue, um sich des Heils auch leibhaftig zu vergewissern. Insofern ist das in der Tat eine große gottesdienstliche Unternehmung mit Beichte, mit Vor- und Nachbereitung, was vielleicht bei einer Wallfahrt, die wir heute von Pfarrgemeinden haben, durchaus noch da ist, was aber im Großen und Ganzen sich auch verändert hat.
Genau, Sie haben Stichwort Beichte genannt. Der Sühnegedanke spielt in der Geschichte des Pilgerns ja schon eine sehr große Rolle. Ist das heute noch so dominant?
Also Sie erwähnen es zu Recht, das war ein ganz zentrales Motiv. Eine große, beschwerliche Pilgerreise aufzunehmen, um schwere Sünden zu sühnen. Das ist nicht unbedingt mehr der Hauptakzent für das heutige Pilgern. Also das als Bußübung zu verstehen. Für den einen oder anderen ist vielleicht diese körperliche Erfahrung des Verzichts der Askese auch etwas, was vielleicht irgendwie dem auch noch so nachfolgt. Aber es ist nicht unbedingt jetzt, auch nicht unbedingt kirchlicherseits, so der Hauptpunkt, die Hauptmotivation. Zumal auch vielleicht so eine Problematik da war, teilweise mit Schwank. Nämlich durch dieses körperliche Tun auch, ja, sich loszukaufen ein Stück weit von der Sündenschuld. eine Rechtfertigung auch zu vollziehen, etwas mitzutun. Das würde ich nicht zu gering achten, denn Menschen, die umkehren, müssen auch das, was sie in Reue oder in einer Gewissenserforschung bekunden, auch wirklich verwirklichen im Nachhinein. Aber die Anlässe und Motivation, warum heute Pilgerreisen unternommen werden, sind viel, viel vielfältiger.
Gerade vor dem Hintergrund, dass Pilgern eben doch auch gottesdienstliches Tun sein soll, sein kann, irritiert Sie der Trubel auf dem Jakobsweg?
Das kann manchmal natürlich ganz weit wegführen von der gesuchten Stille oder vielleicht auch von einer Sinnressource, die man ja auch eigentlich mit dem Pilgern verbindet. Man muss aber aufpassen, nicht für jeden muss es immer gleich stille Ruhe und Gelassenheit sein. Sogar auch im Trubel, auch in der Gemeinschaftserfahrung, in der Begegnung mit anderen, im gemeinsamen Singen, in der Begegnung abends, in der Gemeinschaftsunterkunft, auch in der Begegnung mit anderen Religionen teilweise sogar, kann etwas entdeckt werden, kann auch was Irritierendes sein, kann ich auch zu mich selber als solches finden. Also beides ist natürlich möglich. Wem das zu viel ist, der sollte sich vielleicht dann auch den einen oder anderen Weg oder eine andere Jahreszeit suchen, wo vielleicht eine andere Form von Frömmigkeit auch möglich dann ist.
Sie haben ja ganz am Anfang schon darauf hingewiesen, dass beim Pilgern ursprünglich das Ziel im Mittelpunkt stand und heute meiner Beobachtung nach und nicht nur meiner Beobachtung nach der Weg viel wichtiger geworden ist. Wie sehen Sie das aus Sicht einer christlichen Spiritualität? Da gibt's ja doch auch eine Reihe von Anknüpfungspunkten.
Zunächst einmal ist es vielleicht auch mit zu bedenken, dass das irdische Ziel auch nicht das allerletzte Ziel ist. Jemand, der sich auf den Weg macht, als gläubiger Mensch zu einem bestimmten Ort, um vielleicht dort in besonderer Weise auch ja eine Gotteserfahrung zu machen, ist auch der Pilger, der weiß, am Ende der Zeit werde ich im Grunde genommen das letzte Ziel erreichen. Also das Ziel bei Gott, die ewige Gemeinschaft. Und das ist natürlich schon ein Motiv, was aus christlicher Perspektive unaufgebbar ist, dass jedes Tun Vorläufigkeitscharakter hat, hin auf das allerletzte Ziel, was jenseits der irdischen Reise oder der irdischen Wanderung sich vollziehen wird. Das ist zumindest unsere Hoffnung. Darin stehen wir. Zugleich allerdings würde ich auch sagen, kann die Wegstrecke ja auch eine sein, in der man immer wieder kleine oder größere Erfahrungen sammelt. Und wenn ich ernst damit mache, dass Gott in allem zu finden ist, wenn man danach spürt oder sich danach ausrichtet oder versucht hineinzuhören, was wird mir der heutige Tag sagen und wie kann ich es deuten, vielleicht auch in einem religiösen Kontext, dann kann natürlich auch der Weg als solches ein dezidiert spirituelles Erlebnis sein. Schwierig finde ich es allerdings schon, wenn man dann am Zielort ankommt und sagt, jetzt habe ich das Ziel erreicht und fahre sofort wieder nach Hause. Und dann wird das Ziel auch austauschbar und ist als solches fast beliebig geworden. Und da, glaube ich, ist dann doch irgendwie etwas verloren gegangen.
Hat der Boom des Pilgerns möglicherweise auch was damit zu tun, dass wir heute nochmal ein ganz anderes Verständnis von Spiritualität haben, eben nicht nur als eine Art geistiges, abstraktes Geschehen, sondern wirklich auch als etwas, was körperlich erfahrbar sein kann und dadurch nochmal eine ganz neue Bedeutung gewinnt.
Interessant ist, dass das Christliche nie nur eine rein geistige Religion gewesen ist. Natürlich gibt es solche Tendenzen. Es gibt auch ganz großartige mystische Strömungen, kontemplative Ordensgemeinschaften. Und doch ist eigentlich auch vom Wesen des Christlichen her diese Religion etwas dezidiert Leibliches oder Körperliches. Prozessionen gehörten seit Anfang an eigentlich zum Kern auch christlicher Liturgie dazu. Also, dass man sich nur in einem Kirchenraum hinsetzen würde und die ganze Zeit passiv in seinem Stuhl oder in der Bank da verweilt, ist eigentlich ein atypisches Phänomen des Christentums. Sowieso das Sitzen eigentlich nicht die Grundhaltung des Christen ist, sondern das Stehen und das Schreiten, Gehen, Bewegen, sich aufmachen. und dann auch wirklich mit allen Sinnen zu erfahren oder zu erspüren, was sich dort ereignet, wenn Gottesdienst gefeiert wird. Das hat das Pilgerwesen bewahrt und vielleicht ist es nicht zufällig, dass genau darin auch heute vielleicht was gesehen oder gespürt wird von vielen Menschen, die mit anderen Zugängen zum Heiligen vielleicht dann nicht mehr sowas anfangen können. Also das Sinnliche, das Körperliche lässt sich nicht trennen von einer christlichen Religiosität.
Sie haben in Ihrem Artikel für die Herder-Korrespondenz auch davon geschrieben, das Spezifikum des Pilgerns heute sei die Markierung von biografischen Übergängen, für die es keine tradierten kirchlichen Rituale gibt. Und zwar?
Zum Beispiel, wenn am Ende der Schule oder des Studiums deutlich spürbar wird, irgendwas ist jetzt hier anders geworden. Ich brauche jetzt hier mal eine Auszeit. Dafür gibt es kein Ritual. Also es gibt jetzt vielleicht noch eine Segnung für Schulabgänger, aber vor allem am Ende des Studiums, wenn man mal diese Zeit nimmt, gibt es da eine Leerstelle. Oder wenn die Kinder aus dem Hause ziehen und auf einmal die Eltern oder ein Elternteil merkt, hier ist was anders geworden. Ich muss jetzt mal mir klar werden, wohin geht jetzt mein Lebensweg in Zukunft weiter? Und gerade an solchen biografischen Übergangsphänomenen, das kann auch mal ein Krisenereignis sein, das kann eine Krankheit sein, das kann aber auch etwas sein, ja, Eintritt ins Rentenalter. Das sind sehr zentrale Punkte, die bislang kaum oder wenig kirchlich, rituell, erst recht nicht sakramental aufgefangen werden und wo dann ganz individuell aus eigenem Antrieb heraus so eine Pilgerfahrt dann auch entsteht und sich auch verbreitet, ja.
Wir sind ja dieses Jahr in einem heiligen Jahr. Das gehört hier ganz in unseren Kontext, ist aber möglicherweise im deutschen Sprachraum gar nicht so bewusst, wie das jetzt in Rom erlebbar ist. Wie gucken Sie auf das heilige Jahr? Welche Bedeutung hat für Sie so etwas wie ein heiliges Jahr und wie viel wird dort gepilgert oder dorthin gepilgert?
Also ich nehme wahr, dass man sich, glaube ich, von diesem heiligen Jahr etwas mehr versprochen hat. Wenn man das vergleicht mit früheren heiligen Jahren, also nicht nur die Resonanz in Deutschland, auch darüber hinaus, ist vielleicht doch hat sich verändert. Also man hatte geglaubt, so in Rom wäre jetzt dieses Jahr so voll, pilger da ja nicht hin, mach das vielleicht ein bisschen später, weil da hast du nicht so viel davon. Ist aber nicht so. Also es gibt schon Momente, wo man diese Stadt und die Kirchen und all was dazugehört doch auch sehr auf fast schon intime Art und Weise begegnen kann. Ne? Die Frage ist, was macht man aus solch einem heiligen Jahr? Setzt man es unter einem bestimmten Motto? Oder verbindet man auch ganz traditionelle Elemente damit? Ablass ist ja ein Aspekt, das hatten wir in unserem Gespräch ja schon mal gehabt, spielt aus zumindest deutscher Perspektive heraus kaum eine Rolle. Das ist in anderen Ländern durchaus anders. Da gibt es bestimmte Ablasssonntage weiterhin und werden als solches auch genutzt. Das ist für den deutschsprachigen Raum nach meinem Dafürhalten aber kaum ein Phänomen mehr. Vielleicht gehört auch nochmal der Tod des verstorbenen Papstes und der neue Papst mit hinzu, der ausgerechnet in dieses heilige Jahr hineingekommen ist, so dass ich persönlich jetzt, muss ich auch zugeben, dieses Ereignis kaum so für meine eigene Spiritualität wahrgenommen habe, wie ich es vielleicht aus der Reflexion heraus mit meiner Beschäftigung, wie es früher mal gewesen ist, hätte erwarten können.
Umso interessanter ist, dass es ja mit Blick auf die vielen verschiedenen Pilgerwege, die es gibt, eben nicht nur den Jakobsweg, den Franziskusweg, den Olafsweg und viele andere Wege, auch im deutschen Sprachraum immer neu ausgewiesene Pilgerwege gibt, die also sozusagen geschildert werden, die auch, wo sozusagen an alte Traditionen angeknüpft wird oder mein Eindruck ist manchmal auch, dass dort Traditionen neu begründet werden, sozusagen. Ist das so?
Ja, vollkommen richtig. Es gibt eben eine interessante Mischung aus alt und neu. Das nennt man auch eine Ritualdynamik. Das ist nicht untypisch, sondern ganz normal für Rituale. Ein Element, was sich durchträgt, was sich aber auch weiterentwickelt. Dass also zum Beispiel Kerzen angezündet werden auf einem Pilgerweg, der vielleicht von einer Tourismusseelsorge eingerichtet worden ist. Das ist ja eigentlich seit alters her der Fall. Aber dass man die Schuhe oder die Socken aufhängt, also andere kreative Rituale mit verbindet. Das ist eine moderne Weiterentwicklung. Ich glaube, da steckt aber auch ganz viel drin, auch ein Potenzial, um auf eine andere Art und Weise doch etwas vom Evangelium zu spüren. Natürlich tastend, vielleicht ist das auch manchmal gar nicht so das Hauptmotiv, warum irgendwo ein neuer Pilgerweg als solches entsteht. Aber dieses auch Individuelle, was damit durchaus mit verbunden ist, passt natürlich in die Zeit hinein. Das ist auch etwas leicht Verfügbares. Im Grunde genommen dann ja auch. Da braucht man gar nicht so wahnsinnig viel Vorbereitung für. Und man muss eben auch schauen, dass Religiosität sich in Richtung einer Spiritualität vielleicht etwas freier von irgendwelchen Glaubenssätzen entwickelt. Muss man einfach so wahrnehmen, dass was man vielleicht in der Wissenschaft die substanzielle Religiosität nimmt. Also, dass ich nicht nur glaube, sondern dass ich an etwas ganz, ganz Bestimmtes glaube. Das ist natürlich fluide geworden. Und Pilgern passt hinein. Also passt vielleicht in Sehnsuchtsbewegungen hinein, die durchaus da sind. Suche, Sinnsuche in geistlichen Intensivzeiten, die ich für mich entdecke, vielleicht auch in der kleinen Gemeinschaft. Draußen auch nochmal mit Natur, auch das, mit stillen Erfahrungen, mit Einfachheit, mit Langsamkeit, mit Spüren der Natur. Und wenn es dann gelingen kann, vielleicht das eine oder andere auch nochmal an Geschichten, an Erzählungen, an Evangelien oder so weiter hinzuzulegen für den Einzelnen, für sich, dann ist das eigentlich, würde ich einmal sagen, auch ein wahnsinniges Potenzial, wo Kirche heute auch erscheinen kann.
Herr Wahle, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch ganz herzlich.
Das war Stefan Orth aus unserem Podcast-Team im Talk mit Stefan Wahle, hierbei mit Herz und Haltung. Es gibt ein neues Themenheft der Herder-Korrespondenz rund ums Thema Pilgern und Wallfahren, das ich euch sehr ans Herz legen kann. Und auch Stefan Wahle findet ihr natürlich darin. Wie ihr an das Heft und generell an die Herder-Korrespondenz rankommt, das steht in den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Podcast-Folge. Bitte unterstützt uns mit euren Likes und guten Bewertungen, empfehlt uns gerne weiter und abonniert uns im Podcast-Programm eures Vertrauens. Danke auch für euer Feedback via Instagram oder Facebook und generell danke für euren Support. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Orth, Annika Schmitz und ich, Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.